wie der Dings hier bei dem Kinderlied Gas gibt. Und die... Und die eine hat mir vorhin echt einen super Kaffee gemacht. Ich fange nochmal neu an. Nochmal neu. Ich finde toll, wie der Benno beim Kinderlied immer Gas gibt. Und die Deborah hat mir vorhin super Kaffee gemacht. Dankeschön. Was war der Unterschied? Ich war die ganze Zeit begeistert. Darum geht's nicht. Ich habe den Namen gesagt. Wenn du in irgendein Knicke-Seminar gehst, dann bringen sie dir fast immer bei, sprich die Leute mit Namen an. Der Name ist für die meisten Menschen das schönste Wort, was sie selber kennen. Und da gibt es also Untersuchungen drüber, je häufiger dein eigener Name in einem Gespräch genannt wird, desto besser fandest du das Gespräch. Irgendwie scheint der Name also eine besondere Bedeutung zu haben. Das ist heute unser Thema. Das dritte Gebot, das wir da jetzt sehen können sollten, aus Exodus 20,7, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Da habe ich mir die Frage gestellt, wie machen wir das überhaupt? Wie reden wir Gott überhaupt an? Der Name Jehova, Jahwe, heißt erstmal, ich bin, der ich bin. Und ich sage es euch ganz ehrlich, das ist ein Name, da habe ich jetzt so, also ich habe da ein Problem mit. Wenn ich jetzt auf der Party einen kennenlerne und ich frage den, und wie heißt du oder wer bist du? Und er sagt, ich bin, der ich bin. Oh, kann ich nicht viel mit anfangen. Wie geht man sonst damit um? Die jüdische Tradition macht das so, sie spricht einfach nur von Adonai, der Herr. Oder von Adonai Elohim, Herr Gott. Oder ganz einfach Hashem, was nicht viel mehr bedeutet als der Name. Das ist eine Ehrentitulatur. Der Name selbst ist so heilig, dass er nicht genannt werden soll. Das ist so eine Art umgekehrter Voldemort, diese Figur aus den Harry Potter Romanen, die so böse ist, dass man den Namen nicht aussprechen darf. Nur hier eben ins Gute gewandt, so heilig, so besonders. Der Name gebietet größte Ehrfurcht und ein Missbrauch soll unbedingt vermieden werden. Ich habe mir überlegt, wie das funktionieren kann, einen Missbrauch so weit wie möglich zu vermeiden. Und ich bin auf so einen Katalog von 6 Dingen gekommen. Gibt möglicherweise mehr, aber das sind so die Dinge, die mir eingefallen sind, die mir offensichtlich schienen, wo ich sagen kann, wenn wir die vermeiden, dann vermeiden wir einen Missbrauch. Das erste wäre, Gott unbedacht und floskelhaft so ein bisschen nebenbei anzureden. Wenn ihr mal irgendein YouTube-Video mit irgendwelchen pubertierenden Mädchen aufmacht, pubertierende Mädchen, egal welchen Alters, dann hört ihr immer so eine Floskel wie, oh mein Gott! Oder ganz ehrlich, oh mein Gott. Wann immer es Verwunderung oder Erstaunen auszudrücken gilt, wird das so als Floskel hervorgeholt. Aber auch wir selbst sind davon nicht gefeit. Wie oft sagen wir denn, um Himmels Willen, wie kann man denn an dem Tor vorbeischießen? Oder sowas Ähnliches. Ja? Selbst so Flüche wie Kruzifix nochmal oder Sakrament, was immer euch einfällt. Das sind Floskeln, die sind nicht heilig. Gott ist kein Füllwort. Das ist nichts, was man sagen kann oder sollte, wenn einem sonst nichts mehr einfällt. So ein Superkalifragilisticexpialidisch, das könnt ihr meinetwegen benutzen. Aber lasst uns versuchen, solche Floskeln, so ein Nebenbei-Gemurmel irgendwelcher Sachen, die mit Gott oder dem Himmel oder sonst wie zu tun haben, zu vermeiden. Eng damit verwandt ist das Zweite, nämlich unbedachtes Beten. Wenn das Beten zur Floskel wird, zu einer leeren Gewohnheit, so bei Tisch schon mal, ne? Ja, so Herr, segne unsere Speisen und denk dran, ich muss gleich weg, so. Auch das ist nicht heilig, nicht ernst. Wenn Tini jetzt zum Beispiel sagt, Thomas, wir müssen reden. Und Thomas sagt, ja, ist in Ordnung, ich muss nebenbei noch die Fußballergebnisse und wie sind eigentlich die Aktienkurse und Wie fühlt sich dann Tini in dem Gespräch? Sicherlich nicht gewertschätzt, nicht ernst genommen. Wenn du mit jemandem sprichst, Rückkopplung irgendwo? Ich bleib mal hier stehen. Wenn du mit jemandem sprichst, dann konzentriere dich auf das Gespräch. Dann leg das Handy auf Seite. Und selbst wenn ihr nicht im Gespräch seid, sondern nur bei Tisch sitzt, dann konzentriert euch auf die Gegenwart des anderen. Das ist eine Frage des Respekts. Und so auch im Gebet. Wenn du betest, dann mach das nicht zwischen drei gescrollten YouTube-Videos und den Sportnachrichten und was sonst noch gerade anliegt. Dann nimm dir auch Zeit. Dann setz dich ruhig hin und atme dreimal vorher tief ein und aus und komm erstmal zur Ruhe. Gib dem Gebet Raum und hab nachher vielleicht auch noch ein bisschen Zeit, um drüber nachzudenken. Der dritte Punkt, den können wir kurz abhandeln, aber der ist offensichtlich, muss aber dennoch ausgesprochen werden. Andere Götter, ne? Da sehen wir auch die Verbindung zum ersten Gebot. Irgendein Balltreter als Fußballgott zu bezeichnen, bekenne mich schuldig, das in Vergangenheit getan zu haben. Aber das ist natürlich auch ein Namensmissbrauch. Viertens, du kannst Gott auch oder den Namen Gottes mit deinem Leben missbrauchen. Irgendwie komme ich heute oft auf Fußball, fällt mir gerade auf. Wer ist so der bekannteste und erfolgreichste deutsche Fußballtrainer, der zurzeit lebendig ist? Wahrscheinlich Jürgen Klopp. Der macht für alles Mögliche auch Werbung. Den siehst du für Sportartikel, für Versicherungen, für alkoholfreies Bier, für was weiß ich. Der wird wahrscheinlich mehr Geld mit Werbung verdienen als viele, als wir alle zusammen dieses Jahr. Warum machen alle mit dem Werbung? Warum wollen sie das? Klar, der sieht halbwegs gut aus. Das ist ein sympathischer Typ. Der ist sehr erfolgreich. Der ist geerdet. Der führt das, wo man sagen würde, das ist ein anständiger, sittlicher Lebenswandel. Ganz nebenbei, der ist auch Christ. Aber darum geht es noch gar nicht hier. Mit so einem macht man gerne Werbung. Das ist ein Typ, wir wären alle so gerne so ein bisschen so wie Jürgen Klopp. Warum machen die nicht Werbung mit dem Wendler, Till Lindemann, Jan Ulrich, Katja Karasewicze oder wie sie heißt? Warum tun die das nicht? Die sind ja auch auf ihrem Gebiet sehr erfolgreich. Man könnte auch sagen, das könnten auch Werbepartner sein. Das sind eben nicht sympathische Gestalten. Da schwebt immer der Ruch des Skandals mit, den sie mit ihrem Lebenswandel irgendwie mittragen. Seien wir gute Werbepartner für Gott. Seien wir das als Gemeinde und seien wir das als Individuen. Die großen Kirchen verlieren immer mehr Mitglieder und ich glaube, dass das unter anderem auch damit zu tun hat, wie die Menschen wahrgenommen, die man in der Öffentlichkeit als Christen wahrnimmt. Dass man so denkt, wenn der Christ ist, dann weiß ich nicht, ob das was taugt, ob ich dann da mitmachen will. Versuchen wir also, uns so zu verhalten, dass wir gute Werbepartner für den Namen Gottes sind. Der fünfte Punkt ist das Schwören. Das sollten wir vermeiden, besonders im Namen Gottes. Wann immer eine Bundesregierung vereidigt wird, berichten die Zeitungen mehr oder weniger groß darüber, ob sie das denn nun mit der religiösen Formel getan haben, also so wahr mir Gott helfe, oder ob sie das nicht getan haben. Da wird dann auch ganz viel rein interpretiert. Der vorige Bundeskanzler Olaf Scholz hat es nicht getan, der jetzige Friedrich Merz hat es getan und man hat das dann so als großes, konservatives, stabiles, christliches Wertebekenntnis gelesen in den großen Tageszeitungen. Ich sage euch ganz ehrlich, mich lässt das vollkommen kalt. Ich denke da vielmehr an diese ikonische Szene aus dem Film Der Pate, wo die am Ende in der Kirche sind und der Kommunion eines Familienmitglieds beiwohnen. Und die Kamera schneidet immer wieder hin und her, während drinnen findet die Taufe statt. Und draußen hast du immer wieder diese Bilder, wie die Konkurrenten dieser Mafia-Familie der Reihenfolge nach umgebracht werden. Ich sage jetzt nicht, dass ich Friedrich Merz dergleichen unterstellen möchte. Worauf ich aber hinaus möchte, ist, dass ich einen solchen religiösen Schwur für ein relativ blutleeres Ritual halte. Und dabei geht es nicht um Merz, dabei geht es grundsätzlich um Politik. Mir ist unwohl dabei, wenn ich Politiker so eine religiöse Eidesformel sprechen höre. Und das hat mit der Natur des Menschen zu tun, wenn die auf Macht trifft. Macht korrumpiert immer. Und das macht solche religiösen Eide meiner Ansicht nach schwierig. Vielleicht ist der eine oder andere von euch in der Partei aktiv oder war es mal, oder hat Einblick in politisches Arbeiten gehabt. Und wer das hat und so ein bisschen darüber Bescheid weiß, der weiß, wie selbst auf kommunalpolitischer Ebene, also auf der untersten Ebene von Parteiarbeit, wie da um Posten und Pöstchen geschachert wird. Wer welchen Platz auf der Liste für den Stadtrat kriegt und wer in welchem Bezirk kandidieren darf. Und wer das mal miterlebt hat, der weiß, was für ein Drecksgeschäft Politik eigentlich ist. Und der kann ungefähr ableiten, welche Eigenschaften man braucht, um sich in einem solchen System bis nach oben hin durchzusetzen. Und der soll dann religiös schwören. Jesus sagt uns in der Bergpredigt, wir mögen am liebsten gar nicht schwören. Unsere Rede sei ja, ja oder nein, nein. Wir sollen bitte so klar reden, dass ein Schwur gar nicht nötig ist. Und wenn wir das auf eine Bundesregierung beziehen, dann wäre mir persönlich viel lieber, dass sich ein jeder einzelne Politiker das Evangelium zu eigen machte und Politik macht auf der Basis eines festen christlichen Wertegerüsts. Und dann ist diese Eidesformel sehr weit hinten angestellt. Da müssen wir nicht viel dran ablesen. Das ist nachrangig. Aber auch wir sollen nicht schwören. Geht nicht nur um Politiker. So. Sechstens, und ich glaube, das ist so das Offensichtlichste, was man machen kann, um den Namen zu missbrauchen, nämlich wenn du Gott vor deinen Karren spannst. Nehmen wir an, ich stelle mich da draußen mit einem Eimer Farbe in das Foyer und streiche alles rot. Und Thomas kommt zufällig vorbei und fragt, was machst du denn da? Er hat gesagt, ist kein Problem, ich habe das mit Benno abgesprochen. Er hat gesagt, ist in Ordnung, ich soll hier alles rot streichen. Dann vermute ich, dass Thomas mal den Telefonhörer in die Hand nimmt und Benno anruft, der wahrscheinlich nicht nur erstaunt sein wird, sondern womöglich auch etwas ungehalten darüber, dass ich sage, dass er gesagt hätte, dass das in Ordnung ist. Ich hätte also Bennos Namen missbraucht. Ich habe ihn vor meinen Karren geschmissen. Ich habe gesagt, der hat gesagt, das ist in Ordnung. Hat er aber gar nicht. Erleben wir das in Bezug auf Gott? In der Erziehung möglicherweise. Gott gefällt das bestimmt nicht, wenn du dir jetzt nicht, weiß ich nicht, die Zähne putzt oder so. Oder in der Beziehung. Glaubst du, Gott würde wollen, dass du mich heute Abend alleine lässt? Oder dass ich das machen muss und du das oder so? Auch das erleben wir politisch. Im Jahr 1095 zum Beispiel, Papst Urban II. Deus vult, Gott will es. Das ist die Formel, mit der zur Rückeroberung Jerusalems und damit zum ersten Kreuzzug aufgerufen hat. Gott will es. Seien wir alle nicht so hochmütig, Gottes Willen so nebenbei festzustellen, der sich übrigens ganz zufällig dann mit dem unseren sehr gut in Einklang bringen lässt. Und schon gar nicht, wenn es darum geht, andere zu beeinflussen, andere zu Dingen zu bringen, die sie möglicherweise gar nicht wollen. Das nennt man in einem bösartigen Sinne Manipulation. Spann also Gott nicht vor deinen Karren. Was kann man sonst machen? Ich habe jetzt ein paar Sachen gesagt, die man vermeiden kann, aber wie können wir denn den Namen angemessen heiligen? Ich bräuchte die nächste Folie. In Apostelgeschichte 2,21, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Wenn du also den Namen Gottes ernsthaft anrufst und sei es in einem Stoßgebet, manchmal hast du nicht die Gelegenheit, dir lange Zeit zu nehmen und dich hinzusetzen, manchmal kommt ja auch so ein Gebet mal ganz plötzlich aus dir raus und sei es als Klage. Herr Gott, warum schon wieder ich? Dann ist das kein Missbrauch. Halleluja, weil gerade ein Kind geboren ist oder die Untersuchung beim Arzt besser als erwartet, dann ist das kein Missbrauch. Gott, hilf mir, ich weiß nicht, was ich tun soll. Dann ist das kein Missbrauch. Gott segne dich und schicke dir was Gutes. Dann ist das kein Missbrauch. Ich habe in dieser Predigtreihe auch mal versucht, das Ganze so ein bisschen aus der Perspektive des Neuen Testaments anzuschauen, also ein bisschen zu schauen, wie kriegen wir denn Jesus in die Gebote mit rein. Das wäre jetzt der Fall. Wenn wir uns Jesus anschauen, dann haben wir da auch was mit seinem Namen zu tun hat. In Matthäus 1. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären. Und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt: Gott mit uns. Ja, was denn nun? Jesus oder Immanuel? Was ist der Unterschied? In beiden Fällen wird von seinem Namen gesprochen. Auflösung. Das erste, Jesus ist sein persönlicher Name und was damit verbunden ist, beschreibt seine Mission. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist das, was er tun soll. Das zweite ist nicht der persönliche Name, das ist, wenn du so willst, so eine Art Titel. Und der zeigt, wer er ist. Denn Immanuel heißt übersetzt Gott mit uns. Das heißt, er ist Gott selbst, der bei uns Menschen wohnt. Und wie geht jetzt Jesus mit dieser Vater-Sohn-Beziehung um? Wie spricht denn er Gott an? In Markus 14, 36: Und er sprach: Abba, Vater, alles ist dir möglich. Abba ist aramäisch und heißt so viel wie Papa oder lieber Vater. Was sagt das aus, wenn er sagt, das ist Papa? Was sagt das über die Beziehung aus? Das heißt, das ist eine kindlich naive, liebevolle, aber auch bewundernde Beziehung. Ich habe auch mal über Kinder gepredigt. Ne? Da habe ich gesagt, wie sehen uns denn Kinder? Wie sehen Kinder ihre Eltern? Die Eltern, das sind die, die alles können. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt, dann wissen sie gar nichts mehr. Ne? Aber am Anfang sind Eltern die, die alles wissen und alles können. Das sind die, die man Papa nennt. Oder auch Mama, ganz klar. Aber auch hier, meine Tochter nennt mich ja auch Papa und nicht Gregor. Warum nicht den Namen benutzen? In Liebesbeziehungen ist das vielleicht ganz ähnlich. Da sagst du Liebling oder Schatzi oder Mausebär oder sowas. Aber der Name wird für besondere Sachen reserviert. Thomas, wir müssen reden. Dann weißt du, jetzt kommt ein ernstes Gespräch. Es bleibt also für was Wichtiges, für was Ernstes, für was Besonderes. Und Jesus lädt uns ein, eine solche Beziehung zu Gott zu pflegen. Wir dürfen auch Gott nahen. Und wir dürfen ihn Vater, Papa, Abba anreden. Wie uns das im Vater unser gelehrt hat, was wir eben gesungen haben. Vater unser, der du bist im Himmel, dein Name werde geheiligt. Das kannst du in jedem Gebet voranstellen, das schadet nie. Ich würde gerne so ein Zwischenfazit ziehen von den ersten drei Geboten. Ich bin jetzt für heute am Ende. Wenn wir die ersten drei Gebote zusammenfassen, Technik schläft. Die ersten drei Gebote hängen sehr eng miteinander zusammen und sind ein bisschen abgrenzbar zu den folgenden sieben. Die ersten drei behandeln die Beziehung der Menschen zu Gott und die nächsten sieben behandeln dann, wie die Menschen miteinander umgehen sollen. Wenn du dir das also vergegenwärtigst, ist Folgendes wichtig zu merken. Erstens, es ist nur der eine und kein anderer. Und du sollst keine Bilder machen und diese anbeten, denn dadurch schaffst du automatisch Götzen und wieder andere Götter. Das heißt, das erste und das zweite sind sehr, sehr eng miteinander verwoben. Und das dritte, du sollst bitte den Namen ernst nehmen. All das nicht zu berücksichtigen, würde bedeuten, Gott auf das Materielle herunterzuziehen, auf das Sterbliche, auf das Geschaffene, auf das Fehlbare, auf das Sündhafte. Und jetzt habe ich noch einen kleinen Gedanken, den ich zum Namen dir mitgeben möchte. Ich bin auf so, ich habe doch ein bisschen YouTube-Videos rumgescrollt und bin auf so einem Short hängen geblieben von einem Pastor, der sich auch gefragt hat, wie spricht man das eigentlich aus, dieses Wort? Yahweh. Das hat ein Y, ein H, ein W, ein H. Da sind keine Vokale drin. Das fällt uns schwer auszusprechen. Und er sagte, mach das einfach so. Yahweh. Das ist ein Einatmen und ein Ausatmen. Was ist das Erste, was du machst, wenn du auf diese Welt kommst? Yahweh. Und das Letzte, was du machst, wenn du sie wieder vergisst? Yahweh. Gott ist der Anfang und das Ende aller Dinge, aber auch deines Lebens.